ARD. Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Das mit Palafolls Aufnahme in die Fakultät ist geritzt.
Coronas hat mir gesagt, dass es aufwendig war.
Ich mag gar nicht drüber reden.
Ist auch besser so. Warten Sie mal ab, über was Sie sich gleich aufregen können.
Inspektora, raus mit der Sprache. Sie machen mir Angst.
Wir fliegen nach Moskau, Fermi.
Machen Sie Witze?
Hören Sie mich lachen?
Na toll. Das ist die Art Reise, die ich mag. Im Januar nach Russland und im August in den Kongo. Aber warum nicht?
Boten der Finsternis. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Alicia Jiménez-Bartlett. Zweiter Teil, Liebesgrüße aus Moskau.
Somit waren wir also auf dem Weg nach Moskau. Begonnen hatte alles mit meinem Auftritt im Fernsehen.
Jemand aus dem Dezernat soll im Fernsehen interviewt werden. Und da dachte ich, eine Frau macht sich in solchen Fällen immer besser.
Woraufhin ich säckeweise Post erhalten hatte. Unter anderem auch ein Päckchen mit einer kleinen Überraschung.
Was ist denn das?
Ich weiß nicht. Post von einem meiner Fans?
Ein länglicher Fetzen, allem Anschein nach organisch. Petra, entweder habe ich den Verstand verloren oder das ist ein menschlicher Penis.
Zu allem Überfluss bekam ich nacheinander drei weitere Pakete gleichen Inhalts. Doch jetzt versteckten sich jedes Mal kleine Hinweise in den Päckchen.
Ihr rätselhafter Verehrer hat uns bisher einen weihrauchschwangeren Wachstropfen in Kreuzform, einen Kalksteinsplitter aus Uldekona und eine kleine Metallspirale mit eingravierten kyrillischen Buchstaben geschickt.
Terpentin rein wie die Luft. Warum lässt man sich sowas gravieren? Auf der Kundenliste des Kalksteinbruchs in Uldekona war ein russischer Kunde verzeichnet, aber kein Blochin. Stattdessen traf ich auf der Baustelle einen gewissen Sergei Ivanov.
Ein Konsortium von russischen Geschäftsleuten lässt hier bauen. Wenn Sie den Namen brauchen, gebe ich sie Ihnen. Ich arbeite für Sie. Ich bin Ihr Vertrauensmann hier, weil ich Spanisch kann. Ich betreue das gesamte Bauvorhaben.
Etwas stank hier, ganz gewaltig. Und wenn es nur die vielen religiösen Bücher waren, die Ivanov in seinem Bauwagen hortete.
Inspektora, glauben Sie wirklich, dass die russischen Bauherren was mit unserem Fall zu tun haben?
Das wollen wir ja jetzt herausfinden. Als wir aus dem Flugzeug stiegen, empfing uns Moskau mit eisigem Wind. Auf diese Kälte waren wir nicht vorbereitet. Vor der Halle entdeckte ich ein Schild, auf dem Petra Delikado stand. Der große, breitschultrige Russe dahinter lächelte, als ich ihm winkte. Mit seinen klaren, blauen Augen und den hohen Wangenknochen wirkte er auf seltsame Weise attraktiv.
Petra Delikado?
Oh, hallo, Alexander Rekov, I presume. Bei der Begrüßung verlor sich meine Hand geradezu in seiner mächtigen Pranke. Er war in Begleitung. Neben ihm stand ein Mann um die 60, klein, kompakt und starr wie ein Pfeiler.
My assistant, Dmitri Silaev.
Hello, and this is Subinspektor Garçon.
Was?
Sein Assistent sprach genauso wenig Englisch wie Garçon, weswegen die beiden zum Schweigen verurteilt waren. Rekov hingegen war im Englischen äußerst gewandt. Er war also nicht nur attraktiv, sondern auch intelligent. Eine äußerst gefährliche Mischung für mich.
Wir fahren direkt ins Kommissariat. Ist euch das recht?
Ja, gerne. Das Kommissariat lag im Stadtzentrum. Verglichen damit war unser Dezernat in Barcelona der Taj Mahal. Alte Möbel, staubige Archive, abgeblätterte Farbe an den Wänden. Zunächst erläuterten wir unseren russischen Kollegen, worum es ging. Ich zeigte ihnen die Fotos von den Autopsien und den bei den Penissen gefundenen Objekten.
Wir haben hier auch grauenhafte Fälle. Die westliche Presse hat ein paar davon breitgetreten, vielleicht hast du davon gehört. Serienmörder wie der Schlechter von Rostov? Aber was du erzählst, ist wirklich seltsam. Denn wenn es zu den Penissen keine Körper gibt...
Also Leichen gibt es bedauerlicherweise schon zwei. Aber in ganz Spanien keine heiße Spur. Jetzt haben wir eine Woche Zeit, hier in Moskau unseren einzigen Hinweis zu verfolgen. Eine Baustelle von ein paar russischen Auftraggebern an der Küste bei Barcelona.
Dann sollten wir uns wohl mal an die Arbeit machen.
Gut. Was halten Sie von dieser Inschrift?
Zeig her. Lachin, чистый как воздух.
Rin, rein wie die Luft.
Genau.
Nein, nein, ich kann kein Russisch. Ich habe es mir übersetzen lassen.
Blachin. Dann wollen wir diesen Blachin mal suchen.
Eine Stecknadel im Heuhaufen.
Mach dir keine Sorgen, Inspektor Delicado. Wir werden die ganze Woche arbeiten, als gäbe es nichts anderes auf dieser Welt.
Ich lächelte zufrieden. Wir wechselten einen tiefen Blick. Da wir unseren Kollegen schon eine ganze Weile nichts mehr übersetzt hatten, wurde Garçon ungeduldig.
Worüber zum Teufel reden Sie eigentlich, Inspektor?
Der Arme hatte Hunger. Es war schon spät und wir hatten den ganzen Tag noch nichts Vernünftiges gegessen. Zum Glück hatte Alexander daran gedacht.
Und jetzt, wenn du erlaubst, hat unsere Abteilung die Ehre, euch zum Essen einzuladen.
Garçon erwachte angesichts der neuen, reizvollen Aussichten wieder zum Leben.
Ah, ja, gute Idee. Gehen wir was essen. Denn ein Mann wie ich übersteht keinen ganzen Tag mit nichts anderem als einem Flugzeugimbiss.
Die Nachtluft schnitt uns in die Lungen. Die Kälte kroch einem sofort bis in die Knochen.
Dagegen helfen ja selbst meine langen Unterhosen nicht.
Beim Betreten des Lokals waren wir verblüfft. Nach der eisigen Kälte öffnete sich die Erde und nahm uns in ihren Leib auf. Wärme, Musik, Lachen, Duft nach leckerem Essen und wohlriechendem Tabak. Junge Frauen in Zigeunertracht schleppten in sich Bierkrüge hin und her. Wir zogen unsere Mäntel aus und ich spürte sofort die Hitze in mir aufsteigen.
Das Essen hier ist ausgezeichnet und es gibt hervorragende Unterhaltung. Wenn du genau hinschaust, wirst du merken, dass hier keine Touristen verkehren.
Ich dachte eher, Moskauer lockt Touristen an, um sie dann in die Moskwa zu schubsen.
Was absolut richtig ist, aber wenn einer davonkommt und Geld hat, versuchen wir zu verhindern, dass er an gemütlichen Orten auftaucht und nervt.
Als wir uns an einen Vierertisch gesetzt hatten, ließ Rekow Wodka und Bier kommen. Und der Einfachheit halber ging ich jetzt auch gleich zum Du über.
Alexander, ein Land lernt man am besten durch seine Küche kennen. Bestell uns doch einfach ein Menü nach deiner Wahl.
Du gefällst mir, Petra.
Nach kurzem Warten standen vor uns allen Teller mit dampfender Suppe und darin schwammen Fleischstückchen, Lauch, rote Rüben und Kohl.
Oh, einfach köstlich.
Oh, Halleluja. Das ist ein Himmel zum Auslöffeln.
Am nächsten Morgen saßen Rekow und Sergejew schon im Büro und tranken Tee, als Garçon und ich ins Kommissariat kamen.
Einen passenden Blechin konnten wir bisher nicht finden. Ein Ivanov ist nicht bei uns registriert. Und die Hintermänner eurer Baustelle in Spanien überprüfen wir noch.
Ja, sehr gut.
Wir haben aber mal alle Vorgänge herausgesucht, die mit der Sache hier zu tun haben können. Von dem Material ist leider nur ein kleiner Teil im Computer. Alles andere steht in den Akten.
Wir verbrachten über eine Stunde mit dem Durchsehen von Fotos auf dem Bildschirm. Dann gingen wir zu den Schnellheftern über, die Rekow und Silajew auf dem Tisch aufgestapelt hatten. Hin und wieder schenkten wir uns Tee nach. Am späten Vormittag kam ein Beamter und überreichte Rekow weitere Dokumente. Während er die Papiere durchsah, hielt mir Silajew die Fotos unter die Nase und Garçon steckte sie in die Unterlagen zurück.
Ach, den ganzen Nachmittag Fotos und noch mehr Fotos. Ohne Ergebnis.
Ich habe ein schlechtes Gefühl, Petra. Ich glaube nicht, dass wir Ivanov in unseren Akten finden werden. Gut möglich, dass er keine Vorstrafen hat.
Dann war meine Reise umsonst.
Verlier nicht den Mut. Lass uns arbeiten.
Also gingen wir alles noch einmal Punkt für Punkt durch. Wir redeten, verglichen, kamen auf Beweise und Zeugenaussagen zurück.
Der Kalksteinsplitter hat dich zu den Russen geführt. Die Gravur in der Metallspirale untermauert diese Spur. Aber was sollen wir mit dem Wachskreuz anfangen?
Tja, das ist zum Verrücktwerden. Der Subinspektor hat völlig recht. Das Leben ist ein Mysterium.
Der Zusammenhang von Kerzen und Kreuzen führt uns zum religiösen Element. Außerdem haben wir die geheimnisvolle Gravur, die von Reinheit spricht. Sagen wir, dass uns das im Augenblick die Formel liefert, Religion in Russland, stimmt's?
Ja. Willst du andeuten, dass wir den Patriarchen der orthodoxen Kirche aufsuchen sollten?
Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich nehme dich mit zu einem Popen. Mhm. Ja, einem heiligen Mann. Vielleicht weiß er etwas über Kreuze aus violettem Wachs und über die Reinheit.
Ein heiliger Mann? Das klingt nach Dostojewski.
Du sagst es. Wir haben hier große Heilige, die wie Eremiten leben. Sie waren in der sowjetischen Epoche nicht gern gesehen. Das heißt aber nicht, dass sie verschwunden sind.
Im katholischen Glauben gibt es meines Wissens keine lebendigen Heiligen. Bestenfalls Weise.
Nein, du verstehst mich nicht. Das sind heilige Männer. Sie können Wunder vollbringen.
Oh, wenn du das sagst.
Ich fuhr mit Rekow durch Moskau, während Gasson und Silajew im Kommissariat blieben und weiter die Akten durchgingen. Die für die beiden hinzubestellte Übersetzerin verlangsamt diesen ohnehin langwierigen Prozess auf das Unerträglichste.
Gott sei Dank können wir uns wenigstens direkt miteinander verständigen.
Jede Sprache ist ein Tor zu einer anderen Welt.
Wir hatten schon vor einiger Zeit die Stadt hinter uns gelassen und fuhren durch immer einsamere Gegenden. Zu allem Überfluss begann es auch noch zu schneien.
Wo wohnt denn der heilige Mann?
Wir sind gleich da.
Wir hielten vor einem kleinen Haus, das mit seinen geschlossenen Fensterläden unbewohnt wirkte. Ein altes Mütterchen öffnete und ließ uns wortlos eintreten. Rekows Heiliger saß an einem Tischchen. Sein eingefallenes Gesicht war von einem langen Bart überwuchert und seine Augen waren gelb, wie die einer Katze. Rekow kniete nieder und küsste ihm die Hand. Ich lächelte den Alten nur an und wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Er forderte uns auf, Platz zu nehmen und sprach leise mit Alexander. Eine Übersetzung gab es nicht. Der Alte musterte mich mit durchdringendem Blick. Ich fühlte mich unwohl. Plötzlich drehte sich Alexander um.
Bitte, Petra, gib mir noch mal den Zettel mit dem genauen Wortlaut der Gravur.
Ich wühlte in meiner Tasche und zog ihn hastig heraus. Der Pope faltete ihn langsam auseinander und las, schweigend. Dann, nach einer unendlich langen Pause,
Blachin,
sagte der Alte und verstummte wieder. Er schloss die Augen und verharrte so eine ganze Zeit lang. Schließlich öffnete der Alte die Augen.
Skarpzi.
Alexander machte keine Anstalten, Fragen zu stellen. Ich war im Begriff, diesen Heiligen zu rütteln und zu schütteln. Aber da stand er auf und ging hinkend zu einem Bücherregal, bückte sich, zog ein Buch heraus und kam zu uns zurück. Während er die richtige Seite suchte, begann er meinem Kollegen etwas zu erklären. Rekow übersetzte kein Wort.
Was hat er dir erzählt?
Wir reden im Auto.
Der heilige Mann sah jetzt mich an. Er sagte etwas, das sich auf mich bezog. Rekow übersetzte.
Er sagt, dass er Eis in deinem Herzen sieht. Viel Angst vor dem Unbekannten. Er gibt dir einen Rat. Entspann dich. Lass deinen Geist ein bisschen umherschweifen. Du musst nicht alles unter Kontrole haben.
Zum Teufel mit dem Popen. Niemand hatte ihn um eine psychoanalytische Deutung gebeten. Dennoch lächelte ich.
Danke. Ich werde es versuchen.
Außerdem fragt er, ob du seinen Segen willst.
Ich wollte ihn schon zum Teufel jagen. Aber dann dachte ich mir, dass so ein Segen nicht schaden konnte. So neigte ich vor dem heiligen Mann das Haupt und ließ den Segen über mich ergehen. Ich hörte ihn ein kurzes Gebet murmeln, das er für Rekow wiederholte. Als wir das Haus verließen, war es dunkel. Alexander hatte das Buch unterm Arm.
Willst du mir nicht erzählen, was er gesagt hat? Und was bedeutet dieses Buch?
Der Pope hat gesagt, dass Blachin der Name eines Priesters ist, der einem besonderen Glauben anhing. Er hat von den Skopis gesprochen.
Ja, und?
Er hat uns gebeten, sehr vorsichtig zu sein, denn wir würden finsteres Terrain betreten. Er hat versprochen, zu Gott zu beten und ihn um Schutz für uns zu bitten.
Und was sollen diese Skopis sein?
Ich weiß es nicht. Er hat mir das Buch mitgegeben. Da, in Kapitel 10, finden wir die Information, die wir brauchen.
Aha. Gib her, ich lese vor.
Auf Russisch.
Oh, verdammt. Stimmt ja.
Ich habe eine Idee. Ganz in der Nähe gibt es ein kleines Landhotel. Wir übernachten dort. Es ist sowieso nicht gut, bei diesem Wetter weiterzufahren.
Zu unserem Glück hatten sie noch ein Zimmer im ersten Stock frei. Ein großes Bett mit Federbetten dominierte den Raum. Ich sah nervös zu, wie Alexander den Mantel auszog, sich eine Zigarette anzündete und endlich das Buch aufschlug.
Übersetzt gleich.
Ich will es versuchen. Die Skopis. Es handelt sich um eine Sekte 1772 von Akulina Ivanovna, einer der letzten Mystikerin des 18. Jahrhunderts, gegründet. Sie behauptete, die Mutter Gottes zu sein. Diese Bewegung glaubt daran, dass Adam und Eva
ohne Geschlecht erschaffen wurden, weswegen sie absolut rein waren. Die Männer kastrierten sich, um ihre Fortpflanzung zu verhindern. Blachin, der geistige Sohn der Akulina Ivanovna und der Christus dieser Gemeinschaft, kastrierte sich eigenhändig.
Verschnitten werden unsere Opfer ja auch. Aber man belässt es bei einer Penisamputation.
Petra, es geht noch weiter. Blachin wurde nach Sibirien deportiert und kehrte später nach Russland zurück, wo er wieder die Leitung der Sekte übernahm und sich als Zar Peter III. Ausgab, der wie durch ein Wunder den Schergen von Katharina der Großen entkommen sei. Er starb 1832. Die Skopis glaubten, dass er auferstehen und auf die Erde zurückkehren würde, um gegen den Antichrist zu kämpfen und das neue Jahrtausend zu begründen. 1874 gab es eine groß angelegte Polizeiaktion gegen die Sekte. Damals zeigte sich, dass in Russland mehr als 5000 Skopis existierten, 760 haben sich freiwillig verstümmelt. Trotz der umfassendsten Razzia ließ sich die Sekte nicht auslöschen und es besteht der Grund zur Annahme, dass sie in Russland und den Nachbarstaaten noch immer aktiv ist.
Das ist es, ja. Das ist es, da haben wir es.
Erschöpft und mit einem leichten Triumphgefühl ließ ich mich aufs Bett sinken.
Mein stiller Informant hat uns alle Beweise geliefert. Er deutete mit dem Wachskreuzchen auf die Sekte hin. Der Kalksteinsplitter verwies auf den Ort, an dem sich Ivanov aufhält. Mit dem Leitsatz kam er auf die Sekte selbst.
Ja.
Mein Gott! Ach, wie konnte ich nur so blind sein? Er hat uns alles, was wir wissen mussten, mit diesen abgeschnittenen Penissen geliefert. Aber warum hat er es uns so kompliziert gemacht?
Wir haben eine Sektenabteilung. Morgen gehen wir dahin. Irgendwas über die Skopis wird schon auftauchen.
Ja, dann sollten wir uns jetzt mal auf den Weg machen.
Psst, Petra. Im Augenblick können wir gar nichts tun. Draußen ist es stockdunkel. Es fällt dichter Schnee und wir sind allein. Denk einfach einen Moment lang, dass die Zeit stehen geblieben ist, dass nichts geschehen wird, solange wir hier sind.
Ich hätte geglaubt, dass ich nicht abschalten könnte, aber ich irrte mich. Während Alexander und ich uns gegenseitig auszogen, vergaß ich nach und nach alles, was mir vorher den Atem geraubt hatte. Am Ende gab es nur noch den einmaligen Körper dieses Mannes, seine Wärme, seinen Geruch.
Und, Inspektora, hatten Sie eine heilige Eingebung?
Guten Morgen, Garçon. Am nächsten Morgen grinste mich Garçon Schal an.
Sie machen zumindest einen hochinspirierten Eindruck.
Blödmann.
Aber ob Sie es mir glauben oder nicht, ich habe mir Sorgen um Sie gemacht.
Ich musste ihn unbedingt auf andere Gedanken bringen. Also erzählte ich ihm die ganze Geschichte.
Ich kann es ja kaum glauben, aber ich muss jetzt wohl zugeben, dass Sie mit Ihrer Spur auf dem richtigen Weg waren.
Was uns die Abteilung der Moskauer Polizei, die sich mit Sekten beschäftigt, noch einmal bestätigte.
Meine Kollegen sagen, dass die Vereinigung zu Zeiten Gorbatschows mit außerordentlicher Energie wiederbelebt worden war und weiter existiert.
Mhm. Was ist Ihr Ziel?
Wer weiß das schon? Die Eroberung der Welt? Letztendlich will jeder Sektenführer das Gleiche: Reichtum und Macht. Und wenn er erst einmal auf unternehmerischer Ebene in soziale Netz eingedrungen ist, hat er viele Möglichkeiten. Erpressung, Schutzgeld, betrügerische Geschäfte.
Alles passte. Ramon Torres hatte große Angst gehabt, das Gelübde zu brechen. Er hatte mich im Fernsehen gesehen und eine Lösung gesucht, um sein Gewissen zu erleichtern, ohne ein Sterbenswörtchen zu sagen. Er konnte die Wahrheit nicht enthüllen, aber er konnte die nötigen Fährten legen, damit ich sie ans Licht brachte. Armer Junge. Er hatte sich von meinen beruflichen Fähigkeiten zu viel versprochen. Und das hatte ihn das Leben gekostet. Vielleicht war es noch nicht zu spät, um weiteres Unheil zu verhindern. Wahrscheinlich steckten noch andere junge Männer bis zum Hals in dieser Scheiße.
Aber jetzt haben wir einen Anhaltspunkt. Meine Kollegen werden euch Unterlagen über alle erfassten Sektenmitglieder heraussuchen, Petra.
Und wenn wir Glück haben, dann ist euer Iwanow auch darunter.
Die Kollegen vom Sektendezernat türmten Aktenordner auf den Tisch. Weitermachen ist immer die beste Lösung. Keine 2 Stunden später schlug ich die entscheidende Akte auf.
Da, das ist der.
Zeig her. Aha. Der Mann heißt mit seinem richtigen Namen Juri Schumerzki. Er hatte mit der Sekte zu tun, aber ist entwischt. Keine Vorstrafen, wir konnten keine Angehörigen ausfindig machen und sein Aufenthaltsort ist unbekannt.
Sag mal, glaubst du, dass er für die Mafia arbeitet?
Ребята!
Bekov besprach sich mit seinen Kollegen. Sie zuckten nur mit den Schultern, machten ein paar unbestimmte Gesten und zogen ab.
Wir glauben, dass er vielleicht mit einer Organisation Kontakt aufgenommen hat, um leichter außer Landes zu kommen. Vielleicht brauchte die Mafia jemanden, der sich um die Bauarbeiten in Spanien kümmert und keine Fragen stellt. Schumerzki brauchte einen falschen Pass, um unauffällig ausreisen zu können. Und einen Ort im Ausland.
Tja, das ist unser Mann. Ich muss sofort nach Spanien telefonieren, damit der Typ festgenommen wird.
Im Hotel wartete ich dann auf die neuesten Nachrichten von Kommissario Coronas. 3 unendliche Stunden lang saß ich tatenlos neben dem Telefon.
Ja? Hallo?
Gut, dass ich Sie gleich selber erreiche.
Kommissario, haben Sie Ivanov festnehmen können?
Er ist uns entwischt.
Was?
Er ist abgehauen, ja, verdammte Scheiße. Ich bin umgeben von Versagern. Die bewachen ihn, seit sie abgereist sind. Alles schön und gut. Ich ordne an, ihn festzunehmen. Und er entwischt ihnen direkt vor der Nase zum Verzweifeln.
Oh Gott.
Obwohl er ein Fluchtkünstler sein muss. Denn als sie den Bauwagen gestürmt haben, lag eine brennende Zigarette im Aschenbecher.
Haben Sie etwas von unserem Kollegen Paula Volz gehört? Hat er in der Universität schon irgendwas rausgefunden?
Wussten Sie, dass er mit Ihrer Putzfrau zusammen ist?
Mit Julietta?
Ja.
Ich habe so etwas schon geahnt. Die beiden haben sich ziemlich gut verstanden, als er mich bewacht hat.
Er hat seine Rolle als Spitzel ein bisschen zu ernst genommen und sich eine Woche lang nicht gemeldet. Vorhin hat er endlich angerufen. Ist möglich, dass er schon was rausgefunden hat. Er kommt gleich morgen früh zu mir ins Büro. Haben Sie schon umgebucht? Können Sie früher in Barcelona sein?
Ja, unser Flug geht um 9.
Gut, ich will Sie sofort sprechen, verstanden?
Ja, Senor.
Ich rief Alexander an. Der versetzte seine Abteilung in Alarmbereitschaft, damit sie sofort zuschlagen konnten, falls Ivanov in Moskau auftauchen sollte. Mehr war im Augenblick nicht zu tun. Alexander und ich hatten ausgemacht, dass es keinen großen Abschied geben sollte. Die Nacht auf dem Land war schön gewesen. Also würden wir noch eine letzte gemeinsame Nacht verbringen und dann würde er im Morgengrauen aufstehen und einfach gehen. Ich würde im Bett bleiben und, wenn ich wach war, mir nichts anmerken lassen. Aber es fiel mir schwer, mich anmutig schlafen zu stellen, als ich ihn im Morgengrauen aufstehen hörte.
Adios, Alexander Rekov.
Wir kamen pünktlich an. Als wir noch auf unsere Koffer warteten,
Petra,
hörte ich schon die Stimme von Kommissario Corona.
Petra, warten Sie!
Sie können hier nicht durch, Senor.
Ich bin selbst.
Der Kommissario bahnte sich gerade seinen Weg durch den Zoll.
Und jetzt lassen Sie mich endlich durch.
Na, das ist ja mal ein ordentlicher Empfang.
Coronas kam wieder Blitz auf uns zugeschossen. Ich merkte gleich, dass etwas faul war.
Miguel Palafolz ist entführt worden.
Was?
Entführt, ermordet. Wir wissen es nicht, er ist verschwunden. Er ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Und weder in der Universität noch im Kommissariat aufgetaucht.
Wir fuhren direkt ins Kommissariat und setzten uns in Coronas Büro zur Krisensitzung zusammen.
Wir haben wohl einen ziemlichen Bock geschossen, Petra. Aber erzählen Sie mir, was Sie in der Zwischenzeit rausgefunden haben.
Ich berichtete. Die Sektengeschichte überschritt sein Vorstellungsvermögen.
Skopis, rituelle Kastrationen, die russische Mafia als Fluchthilfe. Was soll das alles?
Schließlich fragte ich den Kommissario nach Ivanovs Flucht von der Baustelle.
So wie es aussieht, war Ivanov allein und ist zu Fuß abgehauen. Wir haben noch in der Nacht die ganze Umgebung abgesucht und am Morgen noch einmal nichts. Wir haben uns bei allen Fahrkartenschaltern erkundigt. Niemand hat ihn gesehen. Er hat sich in Luft aufgelöst.
Na toll.
Ich fühlte mich für Palafolz Verschwinden verantwortlich. Was für eine idiotische Idee von mir, ihn in die Fakultät einzuschleusen.
Wissen Sie, ob Palafolz Notizen gemacht hat?
Ja, seine Mutter hat in seinen Kleidern einen Zettel mit 2 Telefonnummern gefunden. Wir sind dabei, beide zu überprüfen.
Gut, dann fahre ich jetzt nach Hause. Ich muss ein paar Stunden schlafen, sonst falle ich um. Aber sollte sich was ergeben, rufen Sie mich umgehend an, Kommissario.
Selbstverständlich, Inspektor.
Vor meiner Haustür erwartete mich eine unangenehme Überraschung. Julietta saß auf dem Bürgersteig. Sie sah mich an wie ein geprügelter Hund.
Julietta?
Wissen Sie etwas über Miguel?
Wir haben gerade erst mit den Ermittlungen angefangen.
Haben Sie irgendeinen Hinweis, dem Sie nachgehen können?
Ja, ein paar Telefonnummern. Falls du uns nicht weiterhelfen kannst.
Ich glaube kaum.
Hat er erwähnt, ob er jemanden an der Uni kennengelernt hat?
Er hat mir nie von seiner Arbeit erzählt.
Seit wann läuft das eigentlich mit dir und Palafols?
Kurz nachdem sie weg waren, Signora Delicado.
Schön Schlamassel.
Ich gehe jetzt. Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas erfahren.
Keine Sorge. Ich hatte kaum 4 Stunden geschlafen, da weckte mich das Telefon. Es war der Kommissario.
Was Neues?
Die beiden Nummern gehören 2 Familien aus der Stadt. Den Atienza Perez und den Garcia Bofarulz. Beide haben Söhne, die im 4. Semester Medizin studieren.
Bingo.
Adrian Atienza Perez war zu Hause, als ich anrief. Ich lasse ihn gerade herbringen. Daniel Garcia Bofarul war unterwegs. Ich habe einen Wagen zu seinen Eltern ausgeschickt. Sobald Daniel auftaucht, wird er von der Streife hierher gebracht.
Na gut, in einer halben Stunde kann ich im Kommissariat sein. Adrian Atienza wirkte auf den ersten Blick ziemlich verschreckt. Sonst war er ein ganz unauffälliger junger Mann. Groß, schwarze Haare, legere Kleidung. Ich kam direkt zur Sache und beschrieb ihm unseren Vermissten. Er reagierte nicht. Ich erzählte ihm, dass Palafols ein in die Fakultät eingeschleuster Polizist war. Ich beobachtete seine Reaktion und schloss daraus, dass er das schon gewusst hatte. Ich sagte ihm, dass er gehen konnte, aber erreichbar bleiben musste, falls wir ihn noch einmal brauchen. Dann ordnete ich an, ihn 24 Stunden lang überwachen zu lassen. Vielleicht war er aber auch nur ein weiteres Opfer. Ein weiterer entmannter Junge. Und er wusste tatsächlich nichts über Miguel Palafols Verbleib.
Wie sollen wir das bloß rausfinden, Subinspektor?
Was rausfinden?
Ob Adrian Atienza auch entmannt ist.
Ist wohl nicht so gut mit ihm gelaufen.
Ja, während des Verhörs hat er steif und fest behauptet, Palafols nicht zu kennen. Wir lassen ihn jetzt überwachen.
Weiß er nicht, dass unser Mann seine Telefonnummer hatte?
Nein. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass er ein armes Schwein ist und nichts weiß. Einfach nur ein Sektenmitglied, entmannt und zu Tode verängstigt.
Möglich.
Glauben Sie, dass ein Richter...
Kein Richter wird Ihnen die Erlaubnis geben, dem Jungen die Hosen auszuziehen.
Warum eigentlich nicht? Wir ermitteln einen Mordfall.
So sind nun mal die Regeln. Ohne dringenden Tatverdacht gegen ihn.
Ja, Sie haben ja recht. Fragen Sie bei den Kollegen nach. Der Kommissario hat eine Streife zu der 2. Nummer geschickt. Vielleicht ist der andere Junge inzwischen zu Hause aufgetaucht.
Als ich wieder allein war, fielen mir die Augen zu. Ich wollte mir einen Kaffee holen, aber da kam Gaston auch schon zurück.
Daniel Garcia Bofarul ist seit gestern wie vom Erdboden verschluckt. Zuletzt hat man ihn in seinem Tennisclub gesehen, gestern Nachmittag.
Oh Gott, dann ziehen Sie den Mantel an. Kommen Sie, wir gehen.
Wir fuhren mit Blaulicht zum Tennisclub. In edler Atmosphäre empfing uns an der Rezeption eine Frau.
Ich habe es seinem Vater doch schon am Telefon gesagt. Als er anrief, war der Junge schon gute 2 Stunden weg.
Haben Sie etwas Besonderes, etwas Merkwürdiges bemerkt?
Merkwürdiges? Nein, aber etwas Ungewöhnliches. Er ist 10 Minuten, bevor er ging, hier angerufen worden. Wir nehmen normalerweise keine Anrufe für Mitglieder an, um sie nicht beim Spielen zu stören. Aber es hieß, es sei sehr wichtig... Und außerdem spielte Daniel in dem Moment nicht, sondern stemmte Gewichte. Also habe ich dem Aufseher gesagt, er solle ihn holen.
Und dann?
Nichts Besonderes. Der Junge kam schwitzend an, ging in die Telefonkabine, hat nur kurz gesprochen und ist dann weiter zu den Umkleiden. 5 Minuten später war er weg.
Haben Sie was von dem Gespräch mitgekriegt?
Nein.
Sah er irgendwie besorgt aus?
Ich weiß nicht, obwohl... Um ehrlich zu sein, als er an mir vorbeikam, fiel mir auf, dass er nicht geduscht hatte. Das wunderte mich.
Kannten Sie die Stimme des Mannes, der angerufen hat?
Nein, es war keine Männerstimme. Es war eine Frau.
Ich fuhr nach Hause. 8 Stunden Schlaf würden mir vielleicht helfen, mein klares Denkvermögen wiederherzustellen. Aber es sollte nicht sein. Gegen 6 Uhr morgens weckte mich das Telefon. Ein Maurer aus Badalona hatte auf einem Bauplatz die Leiche eines jungen Mannes gefunden.
Alles scheint darauf hinzuweisen, dass es sich um Daniel Garcia Bofarul handelt.
Gaston erwartete mich im Gerichtsmedizinischen Institut.
Wie ist er gestorben?
Ihm ist die Kehle durchgeschnitten worden. Er ist verblutet. Der Gerichtsmediziner sagte beim Abtransport, dass Daniel seit circa 3 Uhr morgens tot ist. Es gibt keine sichtbaren Spuren von Kampf.
Was machen wir, wenn der nächste Tote Palafols ist? Typen schrecken vor nichts zurück.
Diesen Gedanken wollen wir gar nicht erst aufkommen lassen.
Montalbans erste und einzige Neuigkeit nach der Autopsie von Daniel Garcia Bofarul lautete, dass er entmannt war.
Die Wunde ist gut vernarbt. Die Operation liegt also schon Monate zurück. Die Todesursache ist auch ziemlich eindeutig. Sauberes Durchtrennen der Halsschlagader. Das Fehlen von Kratzern oder Prellungen lässt darauf schließen, dass er sich nicht gewehrt hat. Das lässt wiederum vermuten, dass Opfer und Mörder sich gekannt haben.
Natürlich kannten sie sich, Doktor. Und hätte nicht diese geheimnisvolle Frau im Tennisclub angerufen, wäre der Name des Schuldigen auch schon klar. Sergei Ivanov.
Glauben Sie, Ivanov wusste, dass wir Daniels und Adrians Telefonnummern haben?
Davon muss man jetzt wohl ausgehen. Wenn Ivanov der Kopf der Sekte ist...
Aber woher weiß Ivanov, was wir gefunden haben oder nicht?
Ach, keine Ahnung. Vielleicht hat er es aus Palafols herausgepresst.
Das sind doch alles nur Spekulationen. Mein Bericht ist erst vollständig, wenn ich die Ergebnisse der DNA-Untersuchung von Daniel Garcia bekommen und sie dann mit der DNA einer unserer Penisse verglichen habe.
Tja, das ist dann wohl alles, was wir im Moment tun können.
Eines noch, Inspektor. Glauben Sie, dass Ivanov noch in Barcelona ist?
Ganz bestimmt.
Dieses elende Sektenwesen. Das ist das Teuflischste, was mir je untergekommen ist.
Teuflisch ist das richtige Wort.
Und wenn Sie Palafols ebenfalls...
Fermin.
Was?
Waren wir nicht übereingekommen, dass Palafols lebt?
Ja.
Dann verlieren Sie nicht den Mut.
Ja, ja, schon gut.
Signora Delicado.
Als ich die Haustür aufschloss, war das Schuldgefühl da. Ich hatte Julieta vergessen. Ich hatte sie nicht, wie versprochen, angerufen und sie über den Fortgang der Ermittlungen informiert. Blass, ernst, wächsern und entsetzt. Als hätte sie einen Poltergeist gesehen, stand sie vor mir.
Hallo, Julieta. Wie geht es dir?
Ein Mann hat mich zu Hause angerufen.
Was sagst du da?
Er hat gesagt, er hätte Palafols und...
Julieta, ganz langsam, von vorne und alle Einzelheiten, bitte.
Ein Mann hat angerufen.
Hatte er einen ausländischen Akzent?
Ja. Er sagte, wenn ich Miguel wiedersehen will, müsse er mit Ihnen reden.
Hat der Mann gesagt, was er will?
Nur reden. Wenn Sie Ihren Kollegen sagen, dass Sie mit ihm verabredet sind, wird Miguel sterben.
Wo will er mich treffen?
Weiß ich nicht. Er wird mich wieder anrufen und es mir sagen. Und er hat auch gesagt, Sie sollen nicht versuchen, den Anruf zurückzuverfolgen. Das würde nichts bringen.
Ah, was hat er noch gesagt?
Nichts.
Also gut, Julieta. Jetzt musst du nach Hause gehen und warten. Wenn sich der Mann wieder bei dir meldet, dann rufst du mich sofort auf dem Handy an.
Werden Sie es jemandem sagen?
Nein.
Sicher?
Ich gebe dir mein Wort. Du weißt, dass ich Miguels Leben nicht aufs Spiel setzen würde. Ich schenkte mir einen Whisky ein. Ha, na klar. Da hätte ich selbst drauf kommen können. Wenn jemand wegen Palafols Forderungen oder Bedingungen stellt, dann über Julieta. Vielleicht hatte Palafols sie selbst als Vermittlerin genannt. Sollte ich doch im Kommissariat Alarm schlagen? Ich hatte Julieta mein Wort gegeben. Und wenn der Russe nur mit mir reden wollte, wäre es sicher besser, niemanden mit hineinzuziehen. Den ganzen Tag verbrachte ich wie ein Roboter und war nur auf mein Handy fixiert. Endlich klingelte es.
Ja, hallo?
Signor Delicado?
Julieta!
Der Kontakt ist hergestellt. Ich soll Sie begleiten.
Aber das ist unmöglich. Julieta, Sie können mich nicht...
Ich erwarte Sie in einer Stunde vor Ihrer Haustür.
Man durfte Ivanovs Intelligenz nicht unterschätzen. Juliettas Begleitung machte es mir fast unmöglich, ihn reinzulegen. Selbst wenn ich einen Hinterhalt geplant hätte, würde die Anwesenheit des Mädchens die Sache erheblich erschweren.
Steigen Sie ein. Wenn Sie soweit sind, fahren wir.
Ja, fahren Sie los. Julieta war in ihrem eigenen Wagen gekommen, einem altersschwachen Ibiza. Sie fuhr, als würde sie den Weg kennen. Zu meiner Überraschung blieben wir in meinem Viertel. Sie parkte das Auto vor einer Baustelle. Weit und breit, keine Menschenseele.
Der Mann hat gesagt, ich soll hier im Wagen auf Sie warten. Und Sie sollen auf die Baustelle gehen.
Sie zeigte mit den Augen auf eine morsche, halb offenstehende Metalltür.
Gut.
Mich wunderte, dass sie mich nicht begleiten sollte. Ich war davon überzeugt gewesen, dass Ivanov sie als menschlichen Schutzschild eingeplant hatte. Ich betrat die Baustelle und konnte kaum sehen, wohin meine Füße traten. Ich befand mich in völliger Dunkelheit und tastete in meiner Tasche nach der Pistole. Das kalte Metall hatte etwas Beruhigendes.
Hallo? Hört mich jemand?
Plötzlich stand er hinter mir.
Ivanov.
Ich spürte seinen Atem in meinem Nacken, drehte mich abrupt um und erkannte Ivanovs grüne Katzenaugen, die in der Dunkelheit funkelten.
Wie geht's Ihnen, Petra?
Ivanov, ich kann Sie kaum erkennen. Hier können wir nicht reden.
Meine liebe Inspektora, Sie haben nichts zu fordern. Sie befinden sich wirklich nicht in der Situation, das zu tun.
Meine Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit. Und die undeutlichen Züge des Russen bekamen allmählich Kontur.
Ich habe Sie kommen lassen, weil ich eine Vereinbarung mit Ihnen treffen möchte.
Haben Sie den Polizisten Palafols in Ihrer Gewalt?
Ja, so ist das. Ich habe den jungen Polizisten. Und niemand außer mir weiß, wo er ist.
Wie kann ich sicher sein, dass er lebt?
In diesem Umschlag ist ein Polaroid, in dem Ihr Freund die heutige Zeitung in der Hand hat. Schauen Sie es sich an, wenn Sie wieder draußen sind.
Und was wollen Sie?
Still! Still, liebe Freundin. Hören Sie auf zu fragen, bitte. Es ist ein Risiko, mich hier mit Ihnen zu treffen. Es muss schnell gehen, also hören Sie zu. Ich werde Ihren Kollegen freilassen, wenn Sie mir helfen, das Land zu verlassen. Ich will 2 Flugtickets nach Santo Domingo. Morgen früh 11 geht ein Flugzeug. Und Sie sorgen dafür, dass ich Geleitschutz bekomme. 2 Polizisten in Uniform. Vor dem Einchecken geben Sie mir die beiden Tickets. Dann sorge ich dafür, dass Palafols freikommt. Wenn Sie Unsinn machen, stirbt er.
Und auf welchen Namen soll das 2. Ticket ausgestellt werden?
Auf den Namen meiner Frau, Natascha Ivanova. Und vergessen Sie nicht, die Polizei soll gut sichtbar präsent sein.
Vor wem haben Sie Angst, Ivanov?
Ach, Petra, die Angst. Die Angst kommt und geht. Sie quält und lähmt uns. Angst, mit der wir geboren werden, die uns vor unserer Befreiung abhält. Ich aber lehre die Menschen, dass es nichts zu fürchten gibt. Wir müssen uns nur von der Sünde fernhalten. Dann werden wir nie wieder Angst haben. Tun Sie alles, was ich Ihnen sage, Petra, und alles wird gut. Wenn erst einmal der Same der Reinheit gelegt ist, verschwinde ich. Und er wird aufgehen. Sie werden mich nie wiedersehen. Ich werde meine Mission an einem anderen Ort tragen. Weit weg von hier.
Und dann war er auf einmal verschwunden. Ich drehte mich um und tappte zum Ausgang. Draußen war von Julieta und ihrem Auto keine Spur. Ich lief zur Hauptstraße und hielt ein Taxi an. Auf dem Heimweg dachte ich angestrengt nach. Jetzt musste ich Prioritäten setzen und handeln. Erstens, jemanden auf die Baustelle schicken und sie absuchen lassen. Zweitens, herausfinden, wo Julieta war. Es konnte ja sein, dass Ivanov sie auch als Geisel genommen hatte. Aber das war merkwürdig. Sehr merkwürdig. Als ich zu Hause ankam, rief ich bei Julieta an. Eine Mitbewohnerin ging ran.
Julieta hat sich gerade hingelegt.
Geht's ihr gut?
Na klar. Soll ich sie holen?
Nein, nicht nötig. Ich rufe morgen nochmal an.
Ihre Methoden werden immer zweifelhafter, Petra. Das lasse ich nicht zu. Sie treffen sich mit dem Hauptverdächtigen und schließen einen Pakt mit ihm.
Coronas war alles andere als begeistert über mein Vorgehen. Um das Gewitter zu beenden, sagte ich, dass ich ein paar dringende Anrufe zu tätigen hätte. Dann rief ich wieder bei Julieta an. Niemand nahm ab.
Seltsam, dass sich das Mädchen nicht für das Ergebnis ihres Treffens mit Ivanov interessiert.
Keine Ahnung. Vielleicht sitzt Ivanov neben ihr und hält ihr eine Pistole an die Schläfe.
Aber Sie geben schon zu, Inspektora, dass Ihre Mutmaßungen das Ergebnis Ihrer eigenen Haltlosigkeit sind.
Ja. Signor Commissario, haben Sie Juliette darüber informiert, dass Palafols verschwunden ist?
Nein, ich habe sie nicht angerufen.
Wer dann?
Keine Ahnung, Inspektora.
Scheiße! Wenn nicht Sie, wer dann? Ich musste sofort meine anderen Kollegen befragen. Doch auch Garçon und Palafols Kollege Marquez hatten Julieta nicht über die Entführung ihres Freundes informiert.
Offensichtlich hatte niemand daran gedacht, sie zu benachrichtigen.
Und trotzdem hat Julieta traurig vor meiner Tür gestanden. Hatte sie vielleicht eine übersinnliche Eingebung? Marquez, schaffen Sie augenblicklich das Mädchen her.
Jawohl.
Julieta war natürlich unauffindbar. Ihre Mitbewohnerin hatte gelogen. Julieta hatte sie im Falle eines Anrufs von mir darum gebeten.
Diese Julieta hat sie ganz schön an der Nase rumgeführt.
Tja, ich habe total versagt.
Der Russe ist gefunden worden.
Wo? Wo ist er?
Er ist tot, Inspektora.
Verdammte Scheiße!
Wenn Ivanov tot ist, haben wir nur noch eine geringe Chance, Palafols zu finden.
Ich weiß. Ivanovs Leiche steckte in einem Müllcontainer in Ivorn.
Ein Müllmann hat ihn entdeckt.
Beide Füße waren nach hinten über den Rücken gebogen und an den Hals gefesselt.
Eine schreckliche Art zu sterben. Sobald sich Ivanov nur ein bisschen bewegte, musste er sich zwangsläufig selbst strangulieren. Und irgendwann konnte er seine Beine wohl nicht mehr ruhig halten, dann...
Mafia-Methoden. Der Typ hatte guten Grund, diese Männer zu fürchten. Jetzt haben sie ihn erwischt. was uns nicht gelungen ist. Was jetzt, Petra?
Wir müssen Rogetta finden. Ich werde mit ihrer Mitbewohnerin reden, vielleicht...
Da soll Gaston hinfahren. Ich habe eine gründliche Razzia in Elborn angeordnet. Vielleicht finden wir Palafolz in der direkten Umgebung. Jedes Lagerhaus und jede leerstehende Wohnung muss durchsucht werden.
Aber dass Ivanovs Leiche hier gefunden worden ist, bedeutet noch lange nicht, dass Palafolz Versteck auch in der Nähe sein muss.
Das weiß ich ebenso gut wie Sie. Aber leider haben wir im Moment keinen anderen Anhaltspunkt. Außerdem lasse ich Ivanovs Leiche zu Dr. Montalban bringen. Vielleicht findet er noch was.
Gut. Ich fuhr zurück ins Kommissariat. Gaston brachte eine entspannte, fast heitere Rugetta mit. Ihre Heiterkeit hatte etwas unangenehm Selbstgefälliges, Unpassendes.
Signora Delicado, wie geht es Ihnen?
Gut. Rugetta, du weißt es, der Mann, dass Ivanov tot ist, nicht wahr?
Ja, ich weiß. Jetzt kann er ausruhen. So wie wir alle am Ende ausruhen.
Rugetta, du bist auch eine Skopi, nicht wahr?
Ja.
Ivanov hat vor langer Zeit Kontakt mit dir aufgenommen, nicht wahr?
Ja.
Und du bist seiner Sekte beigetreten?
Ja.
Auf Anweisung dieses Mannes hast du dir vorgenommen, Miguel Palafolz in dich verliebt zu machen. Und das ist dir gelungen?
Ja.
Und du hast den Russen über alles informiert, was du gehört hast?
Ja.
Und jetzt?
Jetzt werde ich nach Santo Domingo fliegen, um das Wort der Reinheit dort zu verbreiten.
Nein, das wirst du nicht. Es ist vorbei.
Dann werde ich hier bleiben und den Glauben hier vermitteln.
Rugetta, sag mir bitte, weißt du, wo Palafolz ist? Du willst doch nicht, dass Miguel stirbt, oder?
Niemand stirbt, wenn er rein ist.
Sag uns, wo er ist, Rugetta, bitte!
Ich sage nichts mehr.
Aber Rugetta!
Jetzt reicht's mit den Dummheiten! Reinheit ist alles Scheiße! Du wirst im Gefängnis verfaulen, hörst du? Verfaulen! Jetzt sag uns, wo er ist!
Ach, Gaston, es ist sinnlos. Selbst wenn sie durchprügeln würden, sie würde uns nichts sagen.
Ich würde sie schon zeigen. Ich bringe sie um.
Beruhigen Sie sich endlich. Mit Gewalt kommen wir nicht weiter.
Und was sollen wir machen? Nichts, damit das arme Mädchen ja nicht traumatisiert wird? Darauf warten, dass Palafolz in irgendeinem Winkel dieser verdammten Stadt stirbt?
Mein Handy klingelte. Es war Dr. Montalban.
Ich habe das Autopsieergebnis von Ivanov.
Gut, wir kommen.
Verlegen der Atemwege durch ein Seil.
Verlegen der Atemwege?
Vulgo, Tod durch Strangulation.
So einfach lautete Dr. Montalbans Bericht.
Er ist ungefähr um 3 Uhr nachts gestorben.
Hat er sich gewehrt?
Nicht sehr. Außer an Händen und Füßen und am Hals gibt es kaum Hautabschürfungen. Er hat offenbar gewusst, dass es keine Fluchtmöglichkeit gab. Das muss ein grausamer Tod gewesen sein. Ich habe gehört, dass die italienische Mafia diese Methode anwendet, aber ich habe sowas noch nie gesehen.
Ist er entmannt?
Nein.
Verdammtes Schwein.
Ja. Wer einen Glauben predigt, erfüllt nicht immer selbst dessen Vorgaben.
Ja, die Folter der Entmannung hat er sich für die anderen aufgehoben. Diese armen Schweine. Ich kann einfach nicht verstehen, wie diese ganzen Jungs auf so einen Scharlatan reinfallen konnten.
Ivanov füllte eine Leere im Leben dieser armen Opfer, Subinspektor. Uns geht es hier soweit ganz gut. Wir haben einen Job, einen Lebenspartner oder sonst eine Ablenkung, die uns aus der Dunkelheit raushält.
An Ihnen ist aber auch ein Mystiker verloren gegangen.
Verstehen Sie mich richtig. Mit Dunkelheit kann eine klinische Depression gemeint sein oder einfach nur die Angst vor der eigenen Endlichkeit, vor dem Tod. Wir stehen im Licht, verdrängen die Dunkelheit. Aber Anhänger solcher Kulte halten sich im Augenblick woanders auf. Sie sind Boten der Finsternis.
Eine wunderbare Definition.
Was?
Boten der Finsternis. Ganz schön blutige Botschaften aus der Dunkelheit. Dr. Montalban, haben Sie sonst irgendeinen Hinweis? Was sagt das Labor über den Toten?
Nein, noch nichts. Das dauert ein bisschen.
Rugetta wurde ununterbrochen verhört. Verschiedene Verhörspezialisten wechselten sich mit dem Subinspektor ab. Stunden später ließ sich Gaston auf einen Stuhl fallen und fuhr sich über sein müdes Gesicht.
Sie redet nicht, Petra. Sie tut es einfach nicht. Sie hat ein Gelübde abgelegt und wird nichts sagen. Rugetta ist vollständig programmiert. Sie lebt jenseits jeder Realität.
Was wäre denn die Realität?
Ein paar Ohrfeigen wären Realität. Oder noch besser eine Schocktherapie. Nennen die Psychiater das nicht so?
Schocktherapie. Schocktherapie, Subinspektor, das ist es. Gehen Sie sofort ins Verhörzimmer und sagen Sie, San Juan soll Rugetta herbringen. Lassen Sie ein paar Polizisten in einem Streifenwagen vorfahren.
Wo bringen wir sie hin?
in die Gerichtsmedizin. Das Gerichtsmedizinische Institut wirkte bei Nacht gespenstisch. Dr. Montalban erwartete uns in seinem weißen Kittel an der Rezeption. Zusammen mit Julietta gingen wir den Flur entlang zum Kühlhaus. In der Pathologie war es entsetzlich kalt. Montalban ging zu einem der Kühlfächer und zog es auf. Die Leiche lag in einem Plastiksack mit Reißverschluss. Der Pathologe schob eine Bahre daneben. Er sah mich an. Ich nickte.
Fassen Sie mal mit an, Subinspektor.
Gasson und der Doktor hielten die Leiche auf die Bahre. Ich beobachtete Julietta aus den Augenwinkeln, aber sie blieb völlig gefasst. Montalban schob die Bahre unter eine grelle OP-Lampe. Er schaltete das Licht ein und öffnete den Reißverschluss. Darunter kam Ivanovs Leiche zum Vorschein. Sein Körper war einfach nur fahl. Grausam wirkte hingegen das von der Strangulation dunkelviolett angeschwollene Gesicht. Wir schwiegen. Juliette wandte den Blick ab.
Oh nein, ich habe dich hergebracht, damit du hinschaust. Und du wirst hinschauen.
Ich schubste sie in den Lichtkegel und hielt sie so fest umklammert, dass sie dem Anblick nicht mehr ausweichen konnte.
Mach deine verdammten Augen auf. Willst du deinem Guru nicht die letzte Ehre erweisen? Na, da hast du ihn. Der Reine, der Prophet, das erhabene Wesen, das dich vor dem Bösen bewahren sollte. Siehst du das? Siehst du den Fleck an seinem Bauch? Weißt du, was das bedeutet? Ganz einfach. Er verfault. Der ist tot. Seine Freunde von der Mafia haben ihn sich vorgenommen, nicht der Teufel oder sonst wer. Er ist kein Märtyrer, verstehst du?
Das ist schrecklich, ich will hier raus.
Du gehst nirgendwo hin. Wir bleiben hier und schauen uns den toten Mann an, bis ihn die Würmer fressen. Sag mir, wo Palafreus ist.
Ramon Torres war zuständig für die Entmannung. Ivanov hat es ihm befohlen, weil er so gut mit dem Skalpell umgehen konnte. Aber Esteban hat auf die Narkose allergisch reagiert und ist auf dem Operationstisch gestorben. Das hat Ramon nicht überwunden.
Das wissen wir schon alles. Jetzt wollen wir wissen, wo Palafreus ist.
Ich packte Juliette am Arm und zwang sie, sich ganz dicht an die Leiche zu beugen.
Schau ihn dir genau an. Dein Gott ist nicht entmannt. Seltsam, nicht wahr? Er hat einen Haufen Jungs auf den Operationstisch geschickt, damit sie reinbleiben. Aber er brauchte seinen Schwanz, um mit dir zu vögeln. Ziemlich ungerecht, so befleckt die sauberen Absichten des Herrn zu predigen, nicht wahr? Sieh mich an, wenn ich mit dir rede! Wo ist Palafreus? Hast du vor diesem Armleuchter hier noch Angst? Hast du Angst? Sag, ist es das?
Ich griff mir wütend ein herumliegendes Skalpell.
Willst du sehen, wie dein Prophet endet? Willst du das sehen? Ein bisschen Gerechtigkeit kann nicht schaden.
Ich schnappte den kalten Penis des Toten und trennte ihn mit einem Schnitt ab. Dann warf ich ihn dem Mädchen vor die Füße.
Palafreus ist in Gracia in einem alten Lagerhaus. Das ist alles, was ich weiß. Ich schwöre es. Das ist alles.
Und mehr weißt du nicht?
Nein.
Ich instruierte die beiden Streifenpolizisten, die uns begleitet hatten.
Bringen Sie sie zurück. Sie wissen ja, was zu tun ist. Sofort alle zur Verfügung stehenden Streifenwagen losschicken. Bericht an Coronas, aber nur das Nötigste.
Die Polizisten verschwanden wortlos mit der erschöpften Julietta. Ich ging zu Montalban.
Mir wäre es lieber gewesen, wenn Sie das nicht hätten miterleben müssen, Doktor.
Ja, angenehm war es nicht. Aber Autopsien sind auch kein Zuckerschlecken.
Zumindest wissen wir jetzt, wo wir suchen müssen.
Viel Glück, Inspektora. Und wenn ich mal Hilfe brauche, denke ich an Sie. Sie haben ein gutes Händchen fürs Sezieren.
Wir lächelten uns an. Ich verließ den traurigen Raum, den der arme Doktor jetzt wieder aufräumen musste. Ich hatte mich gerade zu Garçon ins Auto gesetzt, als mein Handy klingelte. Es war Rodriguez, der Mann vom Labor.
Inspektora, ich habe meinen Bericht schon als Eilsache an Dr. Montalban geschickt. Ich rufe Sie direkt an, weil der Doktor in einer Autopsie war und, naja, ich nicht weiß, aber vielleicht gibt es etwas, das Sie so schnell wie möglich wissen.
Jetzt reden Sie schon.
Es handelt sich um die Substanzen, die wir in der Haut, an den Händen und unter den Nägeln des Russen gefunden haben. Das meiste ist normal. Staub, Nikotin, tote Hautpartikel. Aber es gibt auch jede Menge Gerbsäure.
Gerbsäure?
Ja, zum Ledergerben.
Ja, klar. Tausend Dank, Rodriguez. Ich rufe Sie später wieder an.
Haben wir ihn, Petra?
Ja. Ich glaube, ja.
Wir rasten zum zuständigen Bezirksamt. Die Beamten mussten unseren Auftritt für einen Überfall halten.
Ich will, dass sich alle, absolut alle, auf die Suche danach machen, wo es in Gracia eine Ledergerberei gibt oder gegeben hat.
Einer der städtischen Angestellten winkte mich an seinen Tisch.
Inspektora, ich erinnere mich daran, dass es vor Jahren eine gab. Sie musste geschlossen werden, weil die Nachbarn sich über den ätzenden Geruch beschwerten.
Erinnern Sie sich an die Straße?
Calle de la Perla, 16.
Ich trommle alle Einheiten zusammen. Sie sollen sofort dahin kommen.
Und bestellen Sie einen Krankenwagen für mich. Vergessen Sie den Krankenwagen nicht!
Unser Weglauf mit der Zeit endete vor einem großen, verstaubten Holztor. Mehrere Einheiten trafen gleichzeitig mit uns ein. Wir ordneten Absperrungen an.
Sollen wir es aufbrechen?
Es ist ein altes Schloss. Versuchen Sie es erst mit einem Dietrich.
Und nach ein paar geschickten Handgriffen sprang das Schloss tatsächlich auf. Ich trat zuerst ein, gefolgt vom Subinspektor und den anderen. Drinnen war es finster. Geblendet vom Tageslicht konnten wir in der kalten, staubigen Luft zunächst nichts erkennen. Obwohl viel Zeit vergangen war, hing der ätzende Geruch von gegerbtem Leder noch immer im Raum.
Miguel Palafox! Bist du hier?
Einer der Streifenpolizisten ging weiter nach hinten und öffnete eine Dachluke, durch die ein wenig Sonnenlicht hereindrang.
Inspektora, sehen Sie dort?
In einem Winkel lag ein unförmiges Bündel aus Lumpen oder alten Mänteln. Und darunter erkannte ich vage Palafox. Seine Augen waren weit aufgerissen und flatterten nun aufgeregt. Ich war die Erste, die bei ihm war. Aber ich konnte ihn nicht anfassen. Ich hatte Angst, dass sich unter dem schmutzigen Kleiderhaufen ein verstümmelter, zerstückelter Mann mit bloßliegendem Fleisch verbarg. Der Subinspektor kniete nieder und zog die stinkenden Decken ein Stück beiseite. Palafox war, soweit man das sehen konnte, nackt. Man hatte ihn geknebelt und an Händen und Füßen gefesselt. Gasson befreite ihn als erstes vom Knebel.
Bist du in Ordnung? Hat er dir was getan?
Der fast bewusstlose junge Polizist schüttelte langsam den Kopf. Dann zerrte Gasson ungeduldig an den Decken, bis Palafox ganz nackt da lag. Palafox war blass, dünn, hatte tiefe Furchen im Gesicht und schattige Augenringe. Aber er war noch vollständig.
Er sieht nicht besonders gut aus, doch er lebt zumindest noch.
Gasson nahm ihm geschickt und vorsichtig die Fesseln ab. Als die festen Plastikschnüre gelöst waren, wurden tiefe Einschnitte sichtbar. Palafox Hand- und Fußgelenke waren voller Geschwülste und blauer Flecken. Überall klebte getrocknetes Blut. Ich kniete mich neben dem jungen Kollegen nieder und legte ihm die Hand auf die Stirn.
Ach, keine Angst, Miguel. Wir sind da. Die Gefahr ist vorüber. Ivanov ist tot.
Er schloss die Augen. Sprechen konnte er nicht. Bis der Krankenwagen eintraf, ruhten meine Augen auf Palafox. Am Ende war er eingeschlafen.
Gehen Sie sich jetzt ausruhen, Inspektora?
Nein, ich werde mich betrinken.
Zu Hause?
In einer Kneipe.
Dann gehe ich mit.
Ich sage Ihnen aber gleich, dass ich keine Lust zum Reden habe.
Ich auch nicht.
Wir gingen in die nächste Kneipe und setzten uns an den Tresen. Ohne ein einziges Wort zu wechseln, tranken wir jeder drei Whiskys hintereinander.
Ach, ich werde nie wieder im Fernsehen auftreten.
Gut.
Und vor meiner Haustür werden auch keine Streifenwagen mehr postiert.
Gut. Noch einen?
Im Kommissariat zeigte sich auch Coronas entspannter.
Gott sei Dank, Palafox ist gerettet. Und die Presse hat diesmal von unseren kleinen, nun ja, Unregelmäßigkeiten keinen Wind gekriegt.
Neuigkeiten über Ivanovs Mörder?
Leider nein. Im Moment können wir nichts anderes unternehmen, als den neuen Mann auf der Baustelle an der Küste im Auge zu behalten. Inspektora, das Einzige, was mir noch Kopfschmerzen bereitet, ist die Frage, wem die von Montalban nicht identifizierten Penisse gehören. Und wie viele Opfer es noch gibt.
Sie haben recht. Wir haben ja noch gar nicht herausfinden können, wie viele von Ivanovs Anhängern entmannt worden sind.
Wenn die keine Anzeige erstatten, kann man nichts machen.
Diese jungen Burschen. Das ist doch schlimm, oder? Ihr Leben lang ihre Männlichkeit beraubt.
Wie viele mögen es noch sein? Wie viele Boten der Finsternis?
Das weiß ich. Wir können nur hoffen, dass kein neuer Ivanov unter ihnen ist.
Boten der Finsternis. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Alicia Jiménez Bartlett. Aus dem Spanischen von Sibylle Martin. Zweiter Teil: Liebesgrüße aus Moskau. Sie hörten Petra Delicado, Lena Stolze. Subinspektor Garçon, Michael Mendel. Kommissario: Bodo Primus. Montalban, Martin Engler. Rejkov, Piotr Olev. Julieta, Johanna Banzer. Sowie Norbert Beilharz, Matthias Brüggemann, Gertraud Heise, Florian von Manteuffel, Andreas Zerder, Doris Wolters und Marc Zack. Ton und Technik Daniel Sänger und Christiane Köhler. Regieassistenz Marc Ginzler. Musik Henrik Albrecht. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2007. Dramaturgie Uta Maria Heim.
Hey, ich bin Rainer Schöne. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann ist vielleicht auch der was für dich, in dem ich mitspiele. Hm? Lost in Neulich, kein Dorf für Anfänger.
Pilze! Pilze, wo seid ihr? Nix, verdammte Notdurft. Ich denke, in dem Teil des Waldes, da stehen sie. Hat sich die Postbotin wohl ein bisschen geirrt. Ah! Der sieht doch gut aus. Du kommst jetzt unter das Messer. Bist du ein Steinpilz?
Lost in Neulich. Kein Dorf für Anfänger. Alle drei Staffeln nur in der ARD-Audiothek.